Wir haben versucht, unsere Schlüsse zu ziehen. Letzten Sommer, wir haben unsere Schlüsse versucht zu ziehen. In diesem Sommer weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten Jahrzehnt schönen und sexy Fußball gezeigt, der dann am Ende aber nicht dazu geführt hat, unser maximales Ziel zu erreichen.
Hallo zusammen, liebe Dortmund-Woche-Community. Wir sind wieder da und es läuft für den BVB. Das ist die Prämisse, mit der wir heute auch einsteigen und an der wir uns ein bisschen abarbeiten wollen. Es gibt einiges zu besprechen, denn es stehen jetzt tatsächlich in diesem Block mit diesen drei englischen Wochen, es stehen jetzt tatsächlich die Spiele an, nach denen man dann sagen kann, was ist vom BVB in dieser Spielzeit zu erwarten? So würde ich es zumindest sehen. Und ich denke, Patrick, da würdest du mir nicht widersprechen. Guten Morgen.
Nein, das würde ich ganz und gar nicht tun. Guten Morgen an diesem wunderbaren Montag. Die Kollegen der WAZ haben die Wochen, die jetzt anstehen, die Wochen der Wahrheit genannt. Und das ist, glaube ich, absolut richtig, denn der BVB hat jetzt echt einiges vor der Brust. Die Kollegen der Bild, um jetzt gleich nochmal auch die zu zitieren, die haben jetzt sogar gesagt, in 14 Tagen wissen wir, wie weit der BVB ist oder wie gut der BVB wirklich ist. Denn es kommt Newcastle, es geht dann gegen Frankfurt, dann geht es am 4.11. im Klassiker gegen die Bayern. Wir haben Pokal mit Hoffenheim, also das sind jetzt auf drei Wettbewerben echt richtig wichtige Spiele und bin gespannt, wie die am Ende aussehen werden. Olli, wie geht's dir heute? Wir haben in der Vorbesprechung so ein bisschen gemerkt, dass du, ich will nicht sagen, nicht ganz fit bist, aber dass du zumindest die Nase ein bisschen läuft. Ne?
So, wie das, so kann man sagen.
Hier und da, wenn der Wintereinbruch, will ich fast schon sagen, weil zwischendrin war das ja echt mal so hier mit 5 Grad oder was wir hatten, aber wie fit bist du? Also, schaffst du Newcastle? Bist du matchfit?
Ja, ich gehe davon aus, dass ich das hinkriegen werde. Wobei, ich schleppe schon seit ein paar Tagen so eine Erkältung bei mir rum. Die ist allerdings nicht so richtig zum Ausdruck gekommen. Und jetzt am Wochenende, da musste ich wirklich einiges geben. Sportjournalismus ist ja auch nicht immer nur ein reines Bohemleben. Freitagabend der BVB zu Hause. Dann am Samstag war ich für Sport 1 bei der Zweitligapartie Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Da war auch einiges geboten. Allein
ganz
schon,
lockeres Fußballspiel, ganz langweilig.
Wollte ich gerade sagen, von der Spielentwicklung 4-3. Und auch von all dem, was drumherum noch gewesen ist, mit dem Flaschenwurf etc. Naja, und dann Sonntag in aller Frühe nach München geflogen, in den Doppelpass. Und ich vermute, dass ich mir in dem Flieger durch die Klimaanlage, ich will nicht sagen, was geholt habe, aber dass das dazu geführt hat, dass die Erkältung jetzt etwas stärker zum Ausbruch gekommen ist. Ich habe mich ja eben schon bei Patrick dafür entschuldigt. In unserer Vorbesprechung habe ich ein paar Mal die Nase geschneuzt und
war Benjamin Blümchen unterwegs.
Wollte ich gerade sagen. Und wir haben ja jetzt Kopfhörer auf, während wir miteinander sprechen, um diese Folge aufzuzeichnen. Und dann wirkt das natürlich besonders laut auf die Ohren. Also sorry nochmal dafür. Aber wie heißt das so schön?
Es Olli, wenn du musst,
es muss einfach raus, einfach. Genau.
Ja, genau. Es muss einfach raus.
Genau. Ich weiß, eine rote Nase und das ist auch nicht unbedingt sexy, aber es geht ja auch eher darum, haben wir gelernt, erfolgreich zu sein, nicht darum, sexy zu sein. Ne? Das ist das neue Motto, was sich Borussia Dortmund gegeben hat, weil logischerweise man jetzt vielleicht tatsächlich nicht ganz so sexy spielt wie momentan unter anderem Bayer Leverkusen, vielleicht auch der VfB Stuttgart und vielleicht auch die eine oder andere weitere Mannschaft da oben unter den Top 5, Top 6. Aber, Patrick, wer erfolgreich ist, hat letztendlich immer recht.
Ja, das ist so. Dafür würdest du oder hättest du wahrscheinlich gestern, weiß ich nicht, hast du den Satz gerissen? Ich habe die Sendung nicht ganz gucken können, weil da hättest du wahrscheinlich einbezahlt. Dann wäre die Phrasenschwein-Polizei Stefan Effenberg wieder ganz schnell auf dem Damm gewesen. Ja, auf jeden Fall ein 1-0-Sieg gegen Werder Bremen, der, wie ich fand, völlig verdient war. BVB hat jetzt nichts anbrennen lassen, hat jetzt aber auch, und das ist, glaube ich, so das größte Manko, die Torchancen, die man sich erspielt hat, Reus, Mahlen zum Beispiel, auch Felix Metscher, dann nicht konsequent genug am Ende veredelt, weil sonst hätte man auch gut und gerne 2-3-0 gewinnen können und hätte von einem souveränen Sieg gesprochen. So war es dann jetzt eher ein umkämpftes 1-0. Es war jetzt ja nicht wirklich komplett souverän und irgendwie komplett die Bremer an die Wand gespielt, aber es war schon eine deutliche Überlegenheit zu spüren, nicht nur im Ballbesitz, sondern auch in der Art und Weise, wie man den Ball nach vorne getragen hat, wie man Fußball gespielt hat. Und ich würde mal sagen, wir hören rein in den Satz, den du ja eben schon leicht anzitiert hast. Edin Terzic nach dem Spiel auf der Pressekonferenz hat nämlich etwas gesagt, was zu einer Art Paradigmenwechsel beim BVB führen könnte. Hier ist Edin Terzic.
Wir haben jetzt aus den letzten 27 Spielen 66 Punkte geholt. Also da müsst ihr euch schon anstrengen, ob es das noch eine Mannschaft hat in Europa. Und da finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben versucht, unsere Schlüsse zu ziehen. Letzten Sommer, wir haben unsere Schlüsse versucht zu ziehen. In diesem Sommer weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten Jahrzehnten schön und sexy Fußball gezeigt, der dann am Ende aber nicht dazu geführt hat, unser maximales Ziel zu erreichen. Und heute, wenn man dann einfach sieht, wie die Mannschaft alle Umstände angenommen hat, es nicht zum Thema werden lassen, diese eine Trainingseinheit, die wir zusammen hatten, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten, wie sie das genutzt haben. Und dann die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen, das macht uns sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Siege gehabt in dieser Saison. Wir hatten trotzdem natürlich auch ein paar Sachen, die du angesprochen hast, die uns nicht gefallen haben. Aber da hören wir nicht mit auf, weiter über Lösungen nachzudenken, es Stück für Stück in Angriff zu nehmen, diese Beschreibung von außen zu diesen Themen dann einfach mal auszublenden, sondern uns darum zu kümmern, was wir beeinflussen können. Und ich finde, dass wir im Herbst dann uns so vorbereiten, dass wir uns ein bisschen was angefuttert haben.
Ja, so sieht er das also, der BVB-Trainer. Und es gibt ja tatsächlich, wenn man sich die Spiele von Borussia Dortmund anschaut, speziell die Spiele in den vergangenen Wochen in dieser Saison, guten Grund, das so zu sehen. Der BVB, und das war auch gegen Werder Bremen so, arbeitet sich in Spiele herein mittlerweile. Es fehlt immer noch so ein bisschen die Leichtigkeit. Es fehlt logischerweise auch so der Zauber, den die Vorstellung von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren ja häufiger auch mal umgeben haben. Aber dafür ist sowas wie eine gewisse Robustheit, eine neue Ernsthaftigkeit zu spüren. Also ausgerechnet das, und deshalb kommt Edin Terzic wahrscheinlich auf diesen Vergleich mehr Erfolg, weniger sexy. Ausgerechnet das, was man Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren auch relativ häufig abgesprochen hat. Und tatsächlich, wenn man das Werder-Spiel sieht, wo es aufgrund dieser sehr stabilen Bremer Fünferkette da hinten drin. Also es war keine Dreierkette, wie Ole Werner sagt, weil die waren fast immer mit 5 Mann da hinten auf der letzten Linie aktiv, wo sie die Räume zugestellt hat. Da gab es kaum Gelegenheiten, mal richtig da durchzuspielen. Da brauchte man relativ viel Geduld. Die hat der BVB und viel Laufbereitschaft, die hat der BVB tatsächlich auch aufgebracht. Und unterm Strich muss man sagen, Borussia Dortmund ist saisonübergreifend seit mittlerweile 16 Bundesligaspielen ungeschlagen. Und tatsächlich, wenn man dieses Kalenderjahr 2023 sieht, dann muss man sagen, aus den letzten 27 Spielen wurden 66 Punkte geholt. Das spricht für eine anhaltende Entwicklung, Patrick, gleichwohl gibt es auch unvermindert anhaltende Kritik daran, dass der BVB halt nicht so schön spielt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Kritik, die man sich gefallen lassen muss. Und ich habe es ja eben angesprochen, die Kollegen von der Ruhrnachrichten haben es so zitiert, die haben von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Und das kann man schon, glaube ich, ganz gut sagen. Denn der BVB war in den letzten Jahren, vielleicht über mehr als ein Jahrzehnt hinaus, so eine der angesagtesten, interessantesten, heißesten Mannschaften in Europa. Klar, noch auch unter den Hurra-Fußball unter Jürgen Klopp, dann aber mit Blick auf viele, viele Top-Talente, ob das Christian Pulisic war, ob das Aubameyang, Dembélé war, später Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham. Also der BVB stand eben dafür, junge Talente auszubilden, teilweise aus dem eigenen Nachwuchs, mehr aber auch indem man Spieler irgendwo losgeeist hat, wie zum Beispiel Sancho aus Jugendakademien von England oder anderen Ländern und die dann für viel, viel Geld verkauft hat. Das war das Alleinstellungsmerkmal des BVB. Ging über einige Jahre auch gut. hat aber auch ein Stück weit dazu geführt in den entscheidenden Momenten, dass die Mannschaft dann teilweise zu verspielt war, dass diese in Anführungszeichen Männlichkeit gefehlt hat. Ich glaube, Mats Hummels hat es immer als Erwachsenenfußball deklariert. Ja. So, und jetzt kann man sagen, wenn man es negativ sieht oder auch generell unter der Überschrift, dass der BVB ein Stück weit von seinem BVB-Weg abgekommen ist. Das kann man schon so sagen, weil wenn man sich jetzt auch aktuell die Mannschaften von Edin Terzic anguckt, da kommen punktuell dann mal Spieler rein in den Schlussminuten. Ob das ein Bino Gittens ist, ob das ein Adeyemi ist, Duranville gut, ist jetzt gerade aktuell verletzt. Aber so diese jungen, wilden Talente, die wirbeln, die ihre Einsatzminuten bekommen. Wir sehen Youssoufa Moukoko, gut am Wochenende verletzt gewesen, mit einer Oberschenkelverletzung. Aber so ein Spieler, der wäre vor ein, zwei Jahren wahrscheinlich auf Biegen und Brechen immer wieder gebracht worden in die Startelf, damit er sich eben entwickelt. Und jetzt ist man an einem Punkt auch, wo Edin Terzic sagt, wo vielleicht auch der Verein ein Stück weit sagt, nee, um erfolgreich zu sein, müssen wir ein bisschen zumindest von diesem Weg wegkommen. Das wird zwar immer auch die BVB-DNA sein, eigene Talente groß zu machen, zu Stars zu entwickeln, aber mehr auf Stabilität, mehr auf Erfahrung, mehr auf Routine zu setzen. Und das ist eben ein Thema, was, glaube ich, sehr viele aktuell reizt, wurmt, vielleicht auch zu Diskussionen anregt, weil auf der einen Seite gibt es welche, die sagen, das müssen wir so machen, das ist der richtige Weg und es ist am Ende auch uns völlig schnuppe, ob wir schönen Fußball spielen. Wir müssen die Dinger ziehen, wie es das so schön heißt heutzutage im Fußballjargon. Auf der anderen Seite sagt man aber und kritisiert man, das ist nicht mehr BVB-like. Und bin gespannt, Olli, welche Meinung du hast und bin auch generell gespannt, welche Meinung ihr Fans habt, die den Podcast hier immer gerne hören. Könnt eure Meinung ja auch mal reinschicken. Aber Olli, wie siehst du es? Ist das ein Thema, das richtig ist, das wichtig ist? Hat Edin Terzic das zu Recht erkannt oder kritisierst du das auch eher?
Also ich finde, dass Edin Terzic das auf jeden Fall richtig beschrieben hat. Das ist genau das, was ich auch empfinde, wenn ich Borussia Dortmund jetzt sehe und wenn ich es mit dem BVB vergleiche, beispielsweise unter Lucien Favre, wo es dann manchmal wirklich also auch Spiele gegeben hat, wo einem fast schon, sagen wir mal, die Kinnlade runtergefallen ist, weil es da so schöne Aktionen von Spielern wie Jadon Sancho etc. pp. Gegeben hat. Oder wenn ich an einen Ousmane Dembélé denke, das hat man derzeit in dieser Form nicht und es ist sicherlich auch Teil des Plans gewesen, diese Mannschaft einfach robuster und stressresistenter zu machen. Das Umdenken hat stattgefunden, glaube ich, in dem einen Jahr von Marco Rose, wo man festgestellt hat, als der BVB, ja, international war es ein Katastrophenjahr, aber in der Fußball-Bundesliga hat man im Prinzip das abgeliefert, was man von der Mannschaft gegen einen starken, vielleicht sogar übermächtigen Konkurrenten Bayern München hat erwarten konnte. Man lief als Zweiter ein am Ende, aber es hat niemanden mehr so richtig vom Hocker gerissen. Man hatte das Gefühl, die Fans wenden sich auch so ein bisschen ab. Diese emotionale Bindung geht etwas verloren und das ist für einen Verein, ein Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet wie Borussia Dortmund, der sich immer auch so ein bisschen über seine Fannähe definiert hat, ob er sie immer wahrt, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt, aber der sich halt immer so gesehen und definiert hat, für den ist das ein Alarmsignal gewesen. Und da hat man festgestellt, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man es ja einfach tatsächlich nicht geschafft hat, deutscher Meister zu werden in den letzten Jahren, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass man das Gefühl hat, die Fans sind so ein bisschen frustriert. Also die Fans haben keinen Bock mehr so richtig darauf, zwar mal für ein, zwei Jahre tolle Spieler hier zu haben, die dann aber weiterziehen, auch wenn die in den ein, zwei Jahren, wie beispielsweise einen Erling Haaland, übermäßig geil performen, aber dieses Gefühl zu haben, das ist nicht mehr so richtig eine gewachsene Mannschaft, mit der wir uns identifizieren können, wo in erster Linie auch diese sogenannten Sekundärtugenden, der Kampfgeist, das Engagement, die Laufbereitschaft im Vordergrund steht, diese Homogenität, die eine Mannschaft auszeichnen muss. Da hat das Umdenken stattgefunden. Dann gab es ja den personellen Umbruch im Sommer 2022. Da hat man bewusst auf Robustheit gesetzt, hat teilweise auch schon fertige Spieler geholt, wie einen Niklas Süle, hat einen Mentalitätsspieler wie Nico Schlotterbeck verpflichtet. Karim Adeyemi war da so ein bisschen die Ausnahme in diesem Portfolio. Man hat dann versucht, jetzt im Sommer diesen Weg auch ein bisschen personell fortzusetzen. Also man holt beispielsweise einen Benzemaini, von dem man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen konnte, dass er einem die linke Seite zumacht. Man macht jetzt kein Überding beispielsweise. Man holt jetzt nicht, wie es Bayer Leverkusen getan hat, mit Grimaldo jemanden, der natürlich fußballerisch in einer ganz anderen Liga noch spielt. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, wir wollen es kompakt machen, wir wollen es robust machen. Und insofern ist das, was wir zurzeit sehen, die Konsequenz daraus. Davon gehe ich schon aus. Ich glaube allerdings auch, dass Borussia Dortmund in der Lage sein kann, auch wieder spektakulärer zu spielen. Nur, das würde voraussetzen, dass ein Karim Adeyemi jetzt endlich mal auch in dieser Saison so aus dem Quark kommt und die Leistungen zeigen kann, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt hat. Das würde bedeuten, dass ein Jamie Beino-Gittens auch mal den nächsten Schritt macht, dass er, sagen wir mal, etwas konstruktiver noch spielt. Dann, glaube ich, würde er deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen. Oder das würde auch bedeuten, dass ein Gio Reyna, auf den kommen wir später ja auch noch mal zu sprechen, dass ein Gio Reyna endlich mal wieder verletzungsfrei bleibt, weil das natürlich auch jemand ist, der so ein Spiel veredeln kann. Zurzeit ist es, ja, robust. Zurzeit wirkt es so, als ob die Mannschaft sich so eine Resistenz angearbeitet hat. Müssen wir abwarten, die schweren Spiele kommen noch. Aber es ist in der Tat relativ wenig spektakulär. Insofern, ich finde es, der Satz trifft es ganz gut. Erfolgreich, aber nicht unbedingt sexy.
Genau, ja, das ist ungefähr so wie bei uns beiden, Olli, oder? Das kann man genau auch treffend darauf sagen. Weniger sexy, mehr Erfolg.
Das hast du jetzt gesagt, ja. Heute, ja, auf jeden Fall, heute fühle ich mich garantiert nicht sexy hier mit meiner Erkältung.
Ach, kommt auch wieder ganz schnell. Entschuldigung. Spätestens, wenn du irgendwo im Pub dann in Newcastle sein solltest und zu irgendeiner Karaoke singst, kommt wieder der sexy Sänger in dir raus.
Also in der Verfassung momentan sehe ich mich noch nicht da, würde ich mal so sagen.
Okay, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sehr treffende Analyse von dir. Also ich bin da komplett bei dir. Sehe das ganz genauso. Übrigens ganz interessant, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ein Spieler hat mir tatsächlich mal gesagt, ich will jetzt nicht hier alte Wunden aufreißen, was damals in der vergangenen Saison am 34. Spieltag gegen Mainz passiert ist, aber es gab durchaus hinter vorgehaltenen Hand einen Spieler, der gesagt hat, egal in welcher Mannschaft er die letzten Jahre gespielt hat, das wäre eigentlich nur mit dieser Mannschaft möglich gewesen, was da an diesem besagten Tag gegen Mainz passiert ist. Also, dass man da irgendwie doch noch einbricht, dass man da irgendwie anfängt, das große Flattern zu bekommen. Und vielleicht hat das auch ein Stück weit nochmal dazu geführt, dass man dahingehend eben etwas verändern will.
Also das glaube ich auch. Ich glaube, dass das tatsächlich auch nochmal die Sinne geschärft hat und dass das nochmal grundsätzlich die Entscheidung in diese Richtung zu gehen, die ist schon vorher getroffen, die ist ein Jahr vorher getroffen worden. Aber ich glaube, dass dieses Erlebnis auch nochmal eine Bestätigung war, wir müssen da weitermachen, denn ohne sowas wie Mentalität, ohne Stressresistenz gewinnst du einfach keine großen Titel.
Ja, auf jeden Fall. Gehen wir doch gerade mal rüber zu jemandem, der tatsächlich jetzt auch noch nicht die ganz großen Titel mit dem BVB oder auch mit Leverkusen gewonnen hat, aber jemand, der aktuell vielen, vielen BVB-Fans richtig Spaß macht und, wie ich finde, nochmal einen riesengroßen Sprung nach vorne gemacht hat. Hier kommt unsere erste Rubrik, hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
In seinem kaum zu glauben 300. Bundesligaspiel im gerade mal Alter von 27 Jahren hat Julian Brandt den BVB zum Sieg geschossen, ausgerechnet gegen, in Anführungszeichen, seine Bremer. Er ist ja in Bremen aufgewachsen hat gegen Werder Bremen das entscheidende 1:0 gemacht nach ganz, ganz toller Vorarbeit von Emre Can. Wirklich großartig. Der Pass, der No-Look-Pass, mindestens nochmal genauso wichtig, auch dieser Lauf, dieses Entgegenkommen von Felix Metscher, ja, der damit auch die Bremer Abwehr ein Stück weit auseinandergewirbelt hat, und dann dieser wunderbare Abschluss, kurzer Lupfer über den Keeper Zetterer und das 1:0. Jule Brandt, richtig, richtig stark gemacht, hat ohnehin ein tolles Spiel gemacht. Ich musste nach dem Spiel ein bisschen schimpfen mit ihm, weil er bei uns zu den Interviews stand und Jule Brandt gesagt hat, also ihm war gar nicht so bewusst, dass das für ihn das 300. Bundesligaspiel ist. Das ist ja insofern noch in Ordnung, aber dass er Eike Immel kannte er, noch ein Stück weit auch vom Dschungelcamp, glaube ich, weil das war, ist nämlich der zusammen mit Charlie Körbel, der noch vor ihm war, aber er sagte dann, er kannte Charlie Körbel gar nicht. Da habe ich natürlich als gebürtiger Frankfurter gesagt, Junge, 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 wie kann man denn Charlie Körbel nicht kennen, was ist da los? Er sagt, nee, das war mir kein Begriff. Da siehst du mal, die jungen Fußballer von heute, nur noch im heutigen Zeitalter. Olli, was ist da los?
Ja gut, aber ich meine, da liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen, also insofern
wahrscheinlich kenne ich den auch nur, weil ich Frankfurter bin. Ne?
Nein, also Charlie Körbel ist ja eine Legende schlechthin, also ein Spieler mit, aber wir wollen ja keinen Charlie Körbel Special machen, aber was mich an ihm immer beeindruckt hat, ist seine unglaubliche Vereinstreue. Charlie Körbel stand für Eintracht Frankfurt wie kaum jemand sonst. Und ich glaube, der wäre nie auf die Idee gekommen, den Verein mal zu wechseln. Und das macht solche Spieler natürlich irgendwo aus. Aber Julian Brandt, um auf ihn zurückzukommen, hat mittlerweile ja auch schon eine Geschichte geschrieben mit Borussia Dortmund. Klar, was fehlt, wäre noch so ein richtig krönender, großer Erfolg bislang. Aber eine tolle Entwicklung, die er hier wirklich genommen hat, war lange Zeit sehr, sehr umstritten und ist gerade jetzt auch in dieser Phase, wo es dann so Spiele gibt, wie beispielsweise gegen Werder mit wenig Räumen, aufgrund seiner Spielintelligenz unglaublich wichtig. Aber nicht nur aufgrund seiner Spielintelligenz, bei ihm stimmt auch die Einstellung, er hängt sich richtig rein. Fußballerisch hat er ohnehin was drauf, keine Frage. Und wie er den Treffer dann macht, auch mit diesem ganz, ganz frechen Chipball da über Michael Zetterer, den Bremer Keeper. Das war schon beeindruckend, vor allen Dingen beeindruckend, Patrick, weil er ja nicht unbedingt der Allerfrischeste gewesen sein dürfte. Am Mittwoch zurückgekommen aus den USA, wir haben ja darüber gesprochen, diese etwas umstrittene Rückholaktion, Stichwort Nachhaltigkeit mit diesem gecharterten Learjet. Ob sich etwas gebracht hat, da habe ich so meine Zweifel. So ein bisschen, sicherlich schon, sie haben einen Tag mehr Vorbereitung gewonnen. Aber Julian Brandt hat ja auch gesagt, also die erste Nacht in Dortmund, die von Mittwoch auf Donnerstag, die sei noch in Ordnung gewesen. Aber von Donnerstag auf Freitag, also auf den Spieltag, hätte er nur 3 Stunden geschlafen. Also, also Hut ab dann, dass er trotzdem zu so einer Leistung fähig gewesen ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er stand in der Mixzone, also wir stehen dann immer in der TV-Mixzone quasi da, das ist direkt vor den Kabinengängen. Und er kam noch vor dem Interview zu mir und hat gesagt, sag mal, wie ist dein Jetlag? Da habe ich gesagt, Jule, ich war gar nicht da in den USA. Wie? Du warst nicht da? Du hast doch noch eine Frage gestellt. Da meinte ich so, nee, das muss irgendein anderer gewesen sein. Auf jeden Fall interessant, dass er mich das gefragt hat. Und dann haben wir ihn das aber gefragt, wie es ihm denn gegangen ist. Und wir können ja mal kurz reinhören, weil der Kollege Jesko von Eichmann,
ja,
von Sky, der ihn genau das gefragt hat, hat ihm folgenden Satz entlockt, den ich ganz charmant fand. Hier kommt Jule Brandt zu seinem Jetlag vor dem Bremen-Spiel.
Die erste Nacht war sensationell, muss ich sagen. Da habe ich sehr gut gepennt. Die zweite, also heute Nacht waren es, glaube ich, 2, 3, 4 Stunden max. Also ich bin ein bisschen im Arsch.
Ja, er hat es sehr, sehr deutlich formuliert. Ich bin im Arsch. So hat er es gesagt, Olli.
Ja.
Also 3 bis 4 Stunden geschlafen. So die erste Die erste Nacht war noch ganz gut. Zur Erklärung, es ist oft so, dass die Spieler dann auch bei so Reisen, das haben wir jetzt auch miterlebt, als wir mit denen in den USA beispielsweise waren, da gibt es, das kann man mittlerweile sich auch im DM holen, so gewisses Melatonin, aber in höheren Dosen, weil das irgendwie auch vom Doktor irgendwie mitgegeben wird, und das hauen sich die Jungs dann ganz, ganz gerne mal rein und versuchen dann auch so ein bisschen diesen Jetlag zu überwinden. Erste Nacht gut, zweite Nacht eigentlich eine Katastrophe, aber umso beachtlicher, dass er so ein gutes, so ein frisches Spiel gemacht hat, weil man das wirklich nicht gemerkt hat bei ihm, bei Jule Brandt. Ich finde, du hast eben vieles, vieles Richtiges gesagt, dass er lange nicht so richtig angekommen ist beim BVB, mittlerweile einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, sich auch ein Stück weit zu einem Kämpfer entwickelt hat, so jemandem, der die gewisse Mentalität reinbringt. Und das war ja auch lange sein größtes Manko, so, ne? Dass ihm das auch vorgeworfen wurde, dass er so ein bisschen ein Schönspieler ist, der, hat es ja auch immer gesagt, ich werde nicht mehr ein Emre Can, ich werde nicht mehr jemand, der rumkrätscht und sich die gelben Karten abholt. Ich nehme da immer ganz gerne die Statistik. Ich glaube, es hat 152 Bundesligaspiele oder sowas gebraucht, bis der mal eine gelbe Karte gesehen hat, was total verrückt ist. Aber genau in dem Punkt hat er eben einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich finde echt, dass Jule Brandt wirklich auch sich dahin entwickelt, eine Art Führungsspieler beim BVB zu sein, der auch in der Kabine was sagt, der auch in Interviews klar vorangeht, der den Finger in die Wunde legt, der auch auf dem Platz dann eben die Leistung bringt, die auch wichtig ist, um eine Art Führungsspieler zu sein. Und ich finde sogar, wie gesagt, 300 Bundesligaspiele mit gerade mal 27 Jahren. Deshalb haben wir vorhin Eike Immel und Charlie Körbel genannt. Die waren noch ein bisschen jünger und haben diese besagte Marke genannt. Aber er ist ein Kind der Bundesliga, das hat Edin Terzic auch gesagt. Und ich finde sogar, dass er manchmal, oder dass er vielleicht auch zu den unterschätztesten Bundesligaspielern zählt, weil der ist so unfassbar spielintelligent, der hat so tolle Bewegungen drauf, der kann ein Spiel echt mit ein, zwei kleinen Momenten entscheiden. Und ich würde mir wünschen, dass er auch in der Nationalmannschaft eine größere Rolle spielt, weil da ist es irgendwie so, ne, ob Nagelsmann, ob Flick, ob damals Löw, also so richtig gesetzt, so richtig die Position hat er in der Nationalmannschaft nie gefunden. Da bin ich mal gespannt, ob er, wenn er diese Form dann beibehält, vielleicht auch da bei der Heim-EM eine wichtige Rolle spielen kann.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er diesen Eindruck, sollte es diesen Eindruck jetzt beispielsweise auch bei Julian Nagelsmann geben, dass er den noch verwischen kann. Er leidet so ein bisschen darunter, Julian Brandt, dass er lange Zeit als Mitläufer galt. Und da muss man ja auch der Fairness halber dazu sagen, ja, lange Zeit auch ein Mitläufer eher war. Auch wenn ich an seine Anfangsphase bei Borussia Dortmund denke, hat lange gebraucht, um sich hier zurechtzufinden, fast schon zu lange. Also er wurde auch intern teilweise auch, habe einige Gespräche auch mit Michael Zorke über ihn geführt, er wurde auch intern durchaus schon kritisch gesehen. Und dann irgendwann ging der Knoten auf und dann wurden nicht nur seine Leistungen besser, stabiler, sondern einhergehend damit auch schaffte er das dann auch, seine Persönlichkeit auch mehr einzubringen. Also ich fand das sehr interessant, was Edin Terzic nach dem Spiel über ihn gesagt hat. Er hat gesagt, er macht sich von Woche zu Woche für uns immer wichtiger und er ist jemand, der sehr gerne Verantwortung übernimmt, nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine. Er, so Terzic, hätte so das Gefühl, dass die Stimme von Julian Brandt immer häufiger auch zu hören ist, wenn es jetzt wichtige Gespräche und Diskussionen innerhalb der Kabine, innerhalb der Mannschaft gibt. Und man muss einfach sagen, dass wenn man die vergangene Spielzeit nimmt, wo Julian Brandt für mich einer der wenigen war, die auch schon, die Rückrunde war ja gut, die Hinrunde war weniger gut, die ja verkürzt wurde durch die WM-Pause, aber für mich war er auch einer der wenigen Dortmunder Borussen, die schon in der Hinrunde gute Leistungen gezeigt haben, die eine gewisse Stabilität aufweisen können. Ja, und jetzt zurzeit, ich meine, das ist irre, es war am Freitag im 7. Spiel in Folge eine Torbeteiligung für ihn zu verzeichnen. Also man kann wirklich sagen, nie war Julian Brandt besser, als er derzeit ist, speziell auch in diesem Kalenderjahr 2023. Wie gesagt, er hat einen großen Anteil daran, dass der BVB in der Bundesliga so erfolgreich unterwegs ist. Aber nicht nur er, sondern wir wollen auch über ein paar andere Spielen sprechen, paar andere Spieler sprechen, so muss es heißen.
Ruhig,
die, Müller. Die, genau, die in dieser Saison allerdings ein paar Schwierigkeiten hatten, wo man aber den Eindruck hat, dass sich da jetzt so ein paar Knoten lösen. Und das ist ganz interessant. Diese beiden Spieler, über die wir jetzt reden wollen, die waren beide auch involviert in dieses wichtige Tor gegen Werder Bremen, nämlich Felix Metscher und Emre Can. Patrick, dieser Pass von Emre Can, dieser No-Look-Pass, also der allein war auch schon sein Eintrittsgeld wert, glaube ich.
Ja, der war schon überragend, den macht er ja immer mal ganz gerne. Da ist, glaube ich, so ein bisschen der Frankfurter Nordweststadt-Kicker auf Asphalt durchgeblitzt, der ganz gerne mal so einen Trick auspackt, kurz in eine andere Richtung geguckt und dann diesen entscheidenden Pass gespielt. Wie gesagt, was fast noch wichtiger war und auch von vielen sehr herausgehoben wurde, war eben dieser Laufweg entgegen die Richtung oder ein Stück weit den Veljkovic war es, glaube ich, mit sich gezogen, indem er Emre Can kurz entgegenkam, Felix Metscher, um dann diese Lücke zu haben, den Pass zu spielen auf Brandt. Sowas ist einstudiert, so ein Laufweg, sowas übt man auch im Training und deswegen sind sie hinterher alle sehr, sehr erfreut gewesen über diesen Treffer. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass es diese Doppel-Sechs gab mit Can, mit Metscher. Hab gedacht, oh, ob das so richtig gut geht, weil ich schon noch finde, dass sie zueinander finden müssen, dass es ein sehr ungleiches Paar ist. Auch zwei, die nun wirklich keine einfache Phase durchgemacht haben. Emre Can mit der Ernennung zum Kapitän, dann in ein Leistungsloch gefallen, ausgerechnet er. Da wird er dann immer viel diskutiert, dass die Binde vielleicht zu schwer ist, dass er den Ansprüchen nicht gerecht wird. Felix Metscher wiederum, ähnliche Situation für 30 Millionen Euro als Top-Transfer geholt worden. Die Homophobie-Post, ein bisschen Ablehnung der BVB-Fans, die schon skeptisch waren aufgrund seiner Verpflichtung, auch da nicht so richtig Fuß gefasst. Viele schwache Spiele gemacht, zum Beispiel das in Paris, wo er echt überhaupt nicht gut war. Und ausgerechnet jetzt in dem Spiel, zusammen auf der zentralen Mittelfeldposition, haben genau die beiden ein richtig gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen auch für Emre Can freut es mich, weil es, glaube ich, echt keine einfache Situation ist, weil er auch jemand ist, der dann viel nachdenkt, der auch viel hadert, auch viel mit sich selbst hadert. Und das könnte so ein Spiel sein, gerade für die beiden, für Can, für einen Matcher, die das vielleicht ein bisschen beflügelt, auch mit Blick auf die Spiele, die jetzt kommen.
Ja, das glaube ich auch, denn Emre Can ist jemand, ein Grund, warum es in dieser Saison lange Zeit nicht so gut für ihn gelaufen hat, lag auch darin, meines Erachtens, dass er sich sehr stark unter Druck gesetzt hat. Das hing so ein bisschen was damit zusammen, dass er sich A, sehr geehrt gefühlt hat, dass er zum Kapitän, relativ überraschend zum Kapitän ernannt worden ist von Edin Terzic. Gleichzeitig war das aber für ihn auch so eine gewisse Bürde. Mein Eindruck war, er wollte einfach zeigen, dass er zu Recht Spielführer ist, dass er zu Recht die Binde bekommen hat. Und dadurch wollte er einfach zu viel, hat dann häufig mal seine Position verlassen, was, egal mit wem oder neben wem er jetzt da im zentralen Mittelfeld spielt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein muss, dass Emre Can ist immer der Abräumer vor der Kette. Egal, wer neben ihm spielt, er muss seine Position halten. Wenn er das nicht mehr tut, dann ist es schwierig, weil dann gerät deutlich mehr durcheinander. Also das macht er mittlerweile deutlich besser und deshalb ist es vielleicht auch tatsächlich ein recht vielversprechendes Duo da in diesem zentralen Mittelfeld, Can und Metscher, eben aufgrund der Tatsache, dass beide so unterschiedliche Spieler sind. Metscher ja eher ein Achter mit großen Anlaufschwierigkeiten bei Borussia Dortmund, auch mit Verletzungsproblemen, das muss man auch erwähnen in dem Zusammenhang. Aber das Spiel, was er da gemacht hat, speziell in der zweiten Halbzeit, da fand ich, hat er eigentlich mal ausgeklammert, dieses Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam, da hat er eigentlich zum ersten Mal so richtig seine Fähigkeiten gezeigt. Und Sebastian Kehl, der sagte dann auch hinterher, so ein bisschen, na jetzt zu uns Journalisten so leicht frotzeln, na jetzt habt ihr mal gesehen, warum wir uns so krumm gemacht haben für den, was der drauf hat. Und er hat sich da reingearbeitet auch, denn ich fand die erste Halbzeit von Felix Metscher, da gab es auch einige Fehlpässe, da hat es noch nicht so hundertprozentig funktioniert, er hat sich davon nicht unterkriegen lassen und ist dann in der zweiten Hälfte tatsächlich zum wichtigen Faktor geworden. Also wenn die Entwicklung anhält bei ihm, dann könnte er genauso natürlich wie Emre Can und dann wird ja auch Sabitzer zurückkommen, dann könnte das tatsächlich ein wichtiges Fund sein, auch dass diese schweren Spiele in den kommenden Wochen erfolgreich vielleicht gestaltet werden können.
Ja, was er auf jeden Fall hat, was ich so interessant finde, er ist groß gewachsen, er ist ja nochmal 4-5 Zentimeter größer als Jude Bellingham, ja. Wirkt manchmal so ein bisschen tapsig und schlacksig, ne? Aber er hat diese geilen Finden und Körpertäuschung, genau, wo er auch mal zwei Spieler ins Leere laufen lassen kann und auch so diese Form oder Art der Ballbehandlung, das hat so ein bisschen, ich habe mal in einem Artikel, ich glaube am Samstagabend war es oder Sonntag, geschrieben, ein Hauch von Bellingham, weil ich tatsächlich fand, dass so ein bisschen Bellingham da auch durchs Westfalenstadion geweht ist. Ansätze, wie gesagt, sind zu erkennen, hat ein, zwei geile Tricks drauf gehabt, auch gegen Bremen, aber so manchmal ist es dann trotzdem dieser letzte entscheidende Pass, diese letzte Ernsthaftigkeit, die er noch braucht, um wirklich auf dem Niveau zu sein, wo der BVB ihn haben will. Ich finde es ganz interessant, das fällt mir jetzt gerade mal spontan ein, wo wir über Matcher sprechen. Jule Brandt hat auch über seinen Teamkollegen einen Satz gesagt, der, wie ich finde, ganz zutreffend ist. Hören wir doch kurz mal rein, Jule Brandt über Felix Matcher.
Ich muss sagen, ich finde, er hatte heute sensationelle Bewegungen, wo man wieder gesehen hat, er hat ja einen Antritt, eine Dynamik, er hat auch ein super feines Füßchen. Natürlich gibt es immer noch mal ein, zwei Ballverluste, wo, glaube ich, dann die Fans so ein bisschen einen kleinen Herzkasper bekommen, aber ich glaube, er macht wesentliche Schritte nach vorne und am Ende muss man auch sagen, wenn er eventuell sogar das Tor macht, dann sagen wir, er hat ein sehr, 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 sehr gutes Spiel gemacht. Auch das ein enges Thema und da merkt man, dass dann vielleicht noch ein, zwei Prozente uns dann noch für die nächsten Wochen fehlen, aber dann auch uns besser machen können, damit wir noch einen Schritt nach vorne machen.
Ja, der Herzkasper. Also ich glaube, den haben von den 81.300 Fans jetzt mal die gut 8.000 Bremer abgezogen. Den haben wahrscheinlich ein paar bekommen. Ist, glaube ich, eine ganz treffende Analyse. Also dass er wirklich sehr viel, oder dass man sehr viel in ihm sieht, dass er schon auch, das trifft ja auch auf das zu, was ich eben gesagt habe, was Jule Brandt sagt, dass er schon auch den einen oder anderen Moment hat, wo er diese Ernsthaftigkeit mal braucht. Aber ich finde, das hat jetzt eben ganz, ganz gut reingepasst, was Jule Brandt über Felix Matcher gesagt hat, bei dem die Formkurve jetzt auf jeden Fall nach oben steigt, genauso wie bei dem, den du, Olli, vorhin schon mal kurz angerissen hast. Gio Reyna, ne?
Ja, absolut. Also das ist etwas, was mich persönlich auch richtig, richtig freut, denn wer ihn so ein bisschen kennt, der weiß, was für schwere Zeiten hinter ihm liegen. Also das weiß jeder oder kann sich jeder zumindest ausrechnen. Aber wer ihn so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass Gio Reyna jetzt nicht unbedingt ein Spieler ist, der dann sagt, ach ja, was soll's, ich bleib trotzdem dran, sondern das ist jemand, der leidet. Der leidet unter den Verletzungen und da hat er ja wirklich so viele angesammelt wie andere Spieler in ihrer kompletten Karriere, wenn sie die irgendwann mit 35 Jahren beenden sollten. Also er ist da schon auch ein gewisser Pechvogel. Nicht nur das, sondern es gab dann ja auch andere Dinge, die bei ihm so richtig auf die Psyche gedrückt haben. Wir können uns ja alle noch gut erinnern, diese Auseinandersetzung innerhalb des US-Teams vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das mehr als nur gestörte Verhältnis zwischen ihm und Greg Berhalter, dann anschließend noch diese Schlammschlacht, die es dann gegeben hat, wo sich dann ja auch noch die Mutter von Gio Reyna eingeschaltet hatte und. Also das alles ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Insofern ist das schön zu sehen, dass er offenbar das, also sowohl die Verletzungen als auch die anderen Belastungen, die Belastung psychischer Art, offenbar hinter sich gelassen hat, dass er wieder Spielwitz versprüht, weil das konnte man sofort nach seiner Hereinnahme erkennen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hatte, ist, als er bereitstand und ins Spiel genommen werden sollte, habe ich für einen Moment überlegt, was ist das denn jetzt für einer, wer kommt da denn? Mit anderen Worten, ich kann mich immer noch nicht an seine neue
an die wasserstoffblonden Haare
Frisur erinnern, ganz ehrlich, komm damit nicht klar, aber das ist vielleicht ein Generationsproblem.
Ja, gab ja ein paar Jungs, ne? Ich glaube Marco Reus, Alex Meyer, Julian Riasson, glaube ich, kurzfristig, die dann auf einmal aus dem Urlaub zurückkommen und alle meinten, wir haben uns nicht abgesprochen. Ja,
alles klar.
Ja, würde dir, glaube ich, auch stehen, Olli, so eine ganz kurze Frisur. Ja. Raspel kurz, wasserstoffblonde Haare. Würde ich sehen. Ich glaube, der eine oder andere hier bestimmt auch. Um aber nochmal kurz auf Gio Reyna zu bleiben. Also genau, du hast vieles angesprochen mit der schweren Situation, die Seifenoper, die es da bei der Nationalmannschaft gab. Er ist ja schon so jemand gewesen, wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, wo damals auch, es ist so ein Beispiel, junges Talent, hat seine ersten Spiele gemacht in der Champions League, hat tolle Spiele erzielt. Sein Marktwert war im Jahr 2021 hochgeschnellt auf 40 Millionen Euro, mittlerweile gefallen auf 20 Millionen Euro. Wurde intern ja schon als Reus-Nachfolger gesehen, wird er an sich auch immer noch, aber trotzdem als jemand, der auf dieser Zehner- oder auch Achterposition hinter den Spitzen die Fäden ziehen kann. Und dann kam eben vieles zusammen. Die Geschichte Seifenoper, Nationalmannschaft, wäre ja fast rausgeflogen aus dem WM-Kader. Einige Verletzungen, das war ja teilweise herzergreifend, als er immer mal wieder mit Tränen in den Augen vom Platz getragen oder gerumpelt ist, weil er sich wieder verletzt hat. Hat auch jetzt die Sommervorbereitung nicht zu 100% mitgemacht. Es war jetzt, so wie wir es mitbekommen haben, sogar ein Wadenbeinbruch, den er sich tatsächlich zugezogen hat oder hatte damals bei der US-Nationalmannschaft. Und das hat natürlich lange gedauert, bis er das dann komplett im Griff hatte, diese Fußverletzung, von der immer nur berichtet wurde. Also das ist schon eine Geschichte gewesen, die langwierig war. Mittlerweile ist er wieder auf dem Dampfer, war jetzt wieder eingeladen worden von Greg Berhalter. Gab es dann auch nochmal eine Aussprache zwischen dem Vater Berhalter und Gio Reyna. Hat gegen Deutschland gespielt und gegen Ghana beim 4-0 auch einen Treffer erzielt und wurde zum Man of the Match gewählt. Also da zeigt die Formkurve nach oben, trotz seines Kurzeinsatzes jetzt. Ich glaube, in der 62. Minute kam er rein gegen Bremen, hat er von den Kollegen des Kicker eine Note 2 bekommen. Also das auch tatsächlich nochmal eine gute Leistung, die ihm attestiert wurde. Und bei ihm ist es ja ganz interessant, die Situation. Sein Vertrag geht ja noch bis 2025, also schon noch eine gewisse Weile. Aber Gio Reyna guckt sich das jetzt schon auch ganz genau an, auch wie Edin Terzic mit ihm plant, mit ihm umgeht. Genauso muss der BVB auf der anderen Seite natürlich gucken, wie man mit Gio Reyna umgeht, weil das kann einerseits jemand sein, der vielleicht eine Ära mitprägt als heißes, junges Talent. Das kann aber auch jemand sein, den man vielleicht auch für viel Geld wieder verkaufen kann. Wir haben ja vorhin von den Sanchos, Haalands, Bellinghams dieser Welt gesprochen, nur wenn der eben nicht richtig spielt, wenn der nicht richtig eingesetzt wird, dann muss man dann auch überlegen, was passiert im Jahr 2024, wenn man nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat, dann kriegt man vielleicht noch seine 10, 12 Millionen für so einen Spieler, für den man eigentlich, wie gesagt, Marktwert mal bei 40 Millionen Euro noch deutlich mehr bekommen könnte. Also muss man da natürlich auch ein bisschen gucken als BVB, wie gehe ich mit ihm um? Wo setze ich ihn vielleicht auch ein? Und das finde ich ganz interessant, weil er selbst hat eine Lieblingsposition. Das ist ganz klar diese Achter- und Zehner-Position. Und beim BVB unter Terzic hat er hier und da dann auch mal auf den Flügeln gespielt, also im Halbraum, so ähnlich wie es auch Julian Brandt hier und da tut. Und genau das habe ich Edin Terzic mal gefragt. Wo sieht er denn eigentlich Gio Reyna? Und wir können mal kurz reinhören, was Edin Terzic zur Position von Gio Reyna sagt, und das finde ich schon ganz interessant.
Ja, Gio ist ähnlich wie wahrscheinlich auch Jule Brandt und Marco Reus, fühlen sie sich am wohlsten im Zentrum, und wir versuchen das Ganze natürlich immer wieder zu berücksichtigen, aber wir wollen natürlich auch nicht nur die Stärken der einzelnen Jungs ins Spiel bekommen, sondern wir wollen natürlich auch dieses Puzzle aus den Stärken immer wieder zusammenfügen. Und bei Gio ist es halt so, oder bei Jule Brandt, selbst wenn sie dann mal am Flügel spielen, sind sie selten am Flügel an der Linie zu finden in der Offensive, sondern sind trotzdem dann aus diesen Positionen die Jungs, die dann den Flügel öffnen, sich immer wieder in die Halbräume ziehen, damit wir die Außenverteidiger dann hochschieben, und da ist Gio definitiv am gefährlichsten, und da kann er die meiste Torgefahr ausstrahlen.
Sie hörten einen Trainer, der, so wie es den allermeisten Trainern sehr zu eigen ist, sich nicht so gerne festlegen, aber er hat immerhin dadurch zum Ausdruck gebracht, was für eine große Vielseitigkeit Gio Reyna ausstrahlt. Ist ja überhaupt keine Frage. Gio Reyna ist jetzt gerade dabei, sich erstmal wieder reinzufinden. Die ersten Schritte sind gelungen, die sind sogar sehr vielversprechend. Also insofern gehen wir mal davon aus, dass sich diese grundsätzlichen Überlegungen, die wir eben schon erörtert haben, wie geht's langfristig mit ihm weiter, welche Positionen gibt es, wird es irgendwann entweder eine Vertragsverlängerung oder vielleicht sogar einen Transfer geben, dass die sich jetzt zunächst mal im Hinblick auf die kommenden Wochen, vielleicht auch Monate, noch nicht so dringend stellen werden. Aber er hat, und das ist das Schöne, und damit können wir quasi dann einen Strich drunter ziehen unter dieses Thema, er hat angedeutet, dass er auf dem besten Weg ist, zurückzufinden zu alter Leistungsstärke, und er kann der Mannschaft dieses gewisse Extra geben, was ja auch viele vermisst haben, die jetzt möglicherweise doch nicht nur erfolgreich sein wollen, sondern die auch gerne ein bisschen sexy Fußball sein wollen. Wie hat es Erling Haaland mal über Gio Reyna gesagt? He's the American Dream. Als er richtig gut drauf war. Als er eine richtig gute Form hatte, der Gio Reyna. Ja, und es ist, wenn der gut drauf ist, ist es ein traumhafter Fußballer, der, egal auf welcher Position und auch egal, ob er jetzt auf dem Flügel spielt oder wo auch immer, jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. In erster Linie auch Borussia Dortmund, wo es darum geht, das ganze Ding auch mal so ein bisschen aufzupeppen durch so ein paar zusätzliche Varianten. Themenwechsel. Wir haben immer wieder dazu aufgerufen, und das macht ihr ja auch in schöner Regelmäßigkeit, uns Fragen reinzureichen oder auch mal ein paar Themenvorschläge zu machen. Und so haben wir es auch zuletzt gemacht und so habt ihr auch diesmal wieder reagiert. Und da sind ein paar sehr interessante Anregungen dabei gewesen. Eine Frage haben wir uns mal rausgepickt. Hier kommt unsere Frage der Woche.
Frage der Woche.
Die kommt heute von Patrick Georgi. Vielen Dank zunächst. Hat uns auf mehreren Kanälen geschrieben, also mir per E-Mail und auch auf Instagram. Und wer so hartnäckig ist und sich sogar die Mühe macht, eine Mail zu schreiben, die ein bisschen ausführlicher ist, haben wir gesagt, ist doch klar, dass wir die Frage mal vorlesen und versuchen zu beantworten. Wir gehen in der Position ein bisschen weiter nach hinten. Vorhin haben wir über die Angriffsreihe gesprochen. Jetzt sind wir in der Verteidigung und vor allen Dingen in der Außenverteidigung. Und da fragt Patrick, ich interessiere mich vor allem für die spannende Situation in der Außenverteidigung beim BVB. Mit Benze Baini steht aktuell nur ein einziger nomineller LV im Kader. Perspektivisch scheint man hier auf Tom Rothe zu bauen, der sich außerordentlich gut entwickelt. Anfang des kommenden Jahres werden allerdings beide nicht zur Verfügung stehen. Afrika Cup und Laie, Tom Rothe ja an Kiel verliehen. Plant der BVB in der Winterpause einen Transfer? Großartige Mittel scheinen ja nicht zur Verfügung zu stehen. Und dann geht er ein bisschen weiter, spricht über ein vielversprechendes Talent wie Leon Semic, dessen Entwicklung aktuell ein bisschen stagniert, und sagt dann angesichts der vielen auslaufenden Verträge auf der RV-Position, Morey, Meunier, Wolf, deutet sich hier ein größerer Umbruch an. Wie sehen denn perspektivisch die Chancen der Eigengewächse, Semic, Rothe an der Seite von Riasson und Benze Baini aus? Oder plant man doch einen größeren Transfer, wie zum Beispiel Joscha Wagnermann, der ja auch mal ein Kandidat war für die Außenbahn? So, und da sagt er, vielleicht könnt ihr das Ganze mal entsprechend einordnen und vielleicht auch auf PKs oder Interviews Terzic und Kehl dazu befragen. Die Zeit, sie dazu offiziell zu befragen, hatten wir noch nicht, aber ich glaube, das wird zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. So hat er es nämlich gesagt, er wird sich freuen, wenn wir das tun. Und das versuchen wir zu tun, Olli. Ich reiche das mal weiter an dich. Ist ja wirklich ganz interessant, ne? Dass da drei wichtige Verträge auslaufen. Also vor allen Dingen mit Wolf, mit Meunier ist man sich ja sicher, dass der gehen wird. Und bei Morey sieht es eben auch schwierig aus in Richtung Zukunft. Aber spannende Frage, Umbruch auf der Außenverteidigerposition. Wie siehst du es?
Also ich gehe davon aus, dass man Tom Rothe in der kommenden Saison wieder im Trikot von Borussia Dortmund sehen wird. Ich hatte den Eindruck ohnehin, nachdem Tom Rothe, ich habe ihn recht aufmerksam beobachtet, im Januar, da fand ich, hat er im Wintertrainingslager in Marbella einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Als es dann zu dieser Leihe gekommen ist, er zu Holstein Kiel ging, dass das eine Geschichte gewesen ist, die man sich schon vorher zurechtgelegt hatte beim BVB, weil man wahrscheinlich davon ausging, dass man doch etwas mehr Alternativen hat, dass vielleicht auch noch mehr Transfers im Hinblick auf die Außenverteidigerposition getätigt werden, als sie dann tatsächlich getätigt worden sind. Dann entschied man sich für diese Ausleihe, was auch eine gute Sache für Tom Rothe gewesen ist. Das darf man nicht vergessen. Tom Rothe hat wirklich sehr, sehr starke Leistungen da in Kiel gezeigt. Er fühlt sich da auch wohl. Er stammt da aus der Gegend. Daher ist bei der deutschen U21-Nationalmannschaft mittlerweile auch eine relativ feste Größe geworden. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Station, wo er viel lernen kann, wo er regelmäßig Spielpraxis bekommt. Er dankt das mit sehr, sehr guten Leistungen. Wenn man ihn sieht, muss man sagen, das ist schon richtig stark, was er zeigt. Er hat allerdings noch Luft nach oben. Sein Defensivverhalten, das ist noch, ja, sagen wir mal, ausbaufähig. Aber ich meine, es wäre ein Wunder, wenn er schon perfekt wäre in seinem jungen Alter, 18 Jahre alt. Also ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass der BVB ihn zurückholen wird im nächsten Sommer. Also während der Saison wird da nichts gehen, das ist ja klar. Also Holstein Kiel würde sich da wahrscheinlich nicht drauf einlassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Leihe vereinbart hat, wo es irgendwie eine Klausel gibt, dass man da vielleicht in der Winterpause rausgehen kann. Also so kann man natürlich nicht planen. Also ich gehe davon aus, interessanter Mann, der beim BVB ausgebildet worden ist und der wird auch eine Zukunft bei Borussia Dortmund haben.
Ja, also da bin ich auch total sicher. Wie gesagt, hast du ja eben angesprochen, die tollen Leistungen, 2 Treffer, 4 Vorlagen in 10 Spielen. Er selbst hat ein sehr spannendes, wie ich finde, Interview dem Kollegen Kevin Pinnow bei den Ruhrnachrichten gegeben, vor einer Woche, glaube ich. Könnt ihr mal reinlesen, und da hat er schon sehr klar zu verstehen gegeben, aktuell bin ich voll auf Kiel fokussiert und will ja so erfolgreich wie möglich sein, aber das Ziel ist klar, ich will zurück zum BVB und dort angreifen. Er hat auch gesagt, wahrscheinlich hätte ich die Saison auch schon meine Einsatzminuten bekommen, aber für ihn ist es eben wichtig, regelmäßig für 90 Minuten in der Startelf zu stehen und das über einen längeren Zeitraum. Das tut er aktuell, da holt er sich die nötige Wettkampfhärte, und vom BVB ist man weiterhin von ihm überzeugt. Also hinter vorgehaltener Hand sagt der ein oder andere, dass es tatsächlich sogar das beste Außenverteidiger-Talent ist, was man über Jahre hinweg im eigenen Nachwuchs hatte. Deswegen wird man da auf ihn bauen und setzen. Aber wie du sagst, im Winter geht da nicht viel. Aber interessant ist die Situation allemal, auch mit Blick auf den Winter. Denn Benze Baini wird beim Afrika-Cup sein, genauso wie Haller für 5-6 Spiele. Dann hast du nur einen Riasson, hast einen Wolf, hast einen Süle, der aktuell auch in einem ziemlichen Leistungsloch ist und nicht zu seinen Einsatzminuten kommt, der auch beim DFB keine ganz so gute Leistung gezeigt hat gegen Mexiko im letzten Spiel. Den könnte man auch auf die Rechtsverteidigerposition stellen, aber das ist schon eine Situation, die nicht einfach ist, wo auch Edin Terzic drängt und auch schon eigentlich im Sommer wollte, dass man auf der Position sich verbessert. Aber das hat man am Ende nicht geschafft. Da hat Sebastian Kehl auch alles versucht. Aber am Ende hat nun mal Thomas Meunier ein echtes Megagehalt mit 8 Millionen Euro plus Boni, die dazukommen. Und den hat man einfach nicht so easy losbekommen. Dann kam die schwere Verletzung, die er sich zugezogen hat, ausgerechnet im, ich glaube, Kick in den USA gegen Manchester United, wenn mich nicht alles täuscht, wo man dann schon eigentlich wusste, der Transfer ist wahrscheinlich hin. Aber das ist ganz klar, mit Blick auf den Sommer möchte man sich auf der Position auch nochmal verstärken, und zwar nicht einfach nur mit irgendjemandem, der weiß ich nicht, unbekannt ist, sondern das soll schon jemand sein, der sofort hilft, der größerer Name ist, ohne dass ich jetzt hier zu viel frohlocke oder vorausnehme oder die Erwartungshaltung zu hoch steige, aber das soll schon ein gestandener Spieler sein, der dem BVB auf der Position hilft, und da bin ich wirklich gespannt und auch dann gespannt, was das zum Beispiel für Marius Wolf bedeutet, ob man sich da auf eine Vertragsverlängerung einigen kann oder wird. Ich glaube, von ihm aus ist das schon der klare Wunsch. Die Frage ist dann auch, wie das in den Gesprächen mit dem BVB auslaufen wird und. Also sind viele offene Fragen, so, die wir aktuell noch nicht beantworten können, Patrick. Aber eines haben wir beantwortet, man will sich auf der Position verstärken. Im Winter wird es eher schwierig. Natürlich hält man da auch mal hier und da nach Leihmöglichkeiten Ausschau. Aber auch das ist nicht immer ganz so einfach. Und Tom Rothe, der hat auf jeden Fall eine Zukunft beim BVB. Was Leon Semic angeht, da bin ich ehrlich, das können wir Stand jetzt noch nicht so wirklich beantworten. Werden wir aber bei Gelegenheit nachreichen. In der dritten Liga ja lange Zeit nicht im Kader gewesen. Nur 5 Minuten gegen Münster gespielt, 9 Minuten gegen Essen. Also der ist aktuell weit weg von der Startelf in der dritten Liga und demnach auch ganz weit weg von der Profimannschaft. Aber auch da gucken wir sicherlich genau hin. Vielen Dank für die Frage, die sehr ausführlich war. Finde ich auch immer gut, wenn sich die Leser so toll mit Themen beschäftigen. Hilft auch uns immer, bin ich ehrlich, Olli, wenn wir so Nachrichten bekommen, wenn wir auch mal sehen, was ja, die Fans so interessiert, weil man da wieder neue Denkanstöße und Impulse bekommt. Also ich finde den Austausch immer sehr geil, muss ich sagen, und das macht mir immer großen Spaß.
Definitiv, definitiv. Und tatsächlich auch diesmal wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Interessante Personalie. Tom Rothe ist jemand, von dem man, also es ist immer schwierig zu sagen, wie wird sich so eine Karriere entwickeln und wie könnte dieser Spieler momentan 18, wo konnte dieser Spieler beispielsweise stehen, wenn er dann 28 ist. Aber er bringt wirklich sehr, sehr viel mit, gerade für diese Außenverteidigerposition, diese offensive Interpretation, die ist sehr gefragt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jemand ist, der ja eine große Bundesliga-Karriere hinlegen kann. Wahrscheinlich bei Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, warten wir es ab. Was haben wir sonst noch zu besprechen? Ja, wir müssen auf ein Ding müssen wir kurz eingehen. Das war etwas, was...
Ein heißes Thema.
Ja, ne? Ja. Das hat uns auch Kopfzerbrechen bereitet, weil es kam so überraschend. Ja, logischerweise, ihr könntet eine Idee haben, was ich hier andeuten will. Die Suspendierung von Paris Brunner. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Paris Brunner wurde suspendiert und das kam völlig aus dem Nichts. Der BVB hat das auf seiner Seite in einer ganz kurzen 21 Worte, hatte es, Pressemitteilung bekannt gegeben, aus disziplinarischen Gründen vorerst oder bis auf Weiteres vom Spielbetrieb der U19 freigestellt. So, und jetzt haben sich viele die Frage gestellt, warum macht das der BVB überhaupt? Warum gibt das der BVB bei einem jungen Spieler überhaupt bekannt? Weil dadurch kriegt das Thema ja eine ganz große Aufmerksamkeit. Und Sven Westerschulze, der BVB-Pressesprecher, hat das auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel beantwortet, hat gesagt, das ist ein Spieler, der von der großen medialen Tragweite und von einem Interesse ist. Und der BVB wollte eben früh bekannt geben, um quasi Herr der Lage zu sein, was da los ist. Denn aus Vereinssicht andersrum, wenn das Thema in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht rauskommt, dann kann man den BVB vorwerfen, ja, die wollen da irgendwas verschweigen und verheimlichen. Und das kommt auch wiederum nicht so gut an. Der BVB hat die Gründe nicht genannt, das vor allen Dingen auch, weil der Spieler erst 17 Jahre alt ist, noch minderjährig und man ihn ein Stück weit schützen will. Und das wiederum bringt uns Reporter natürlich in eine Lage, die nicht ganz so einfach ist. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ohne zu viel verraten zu können, denn ich glaube, da spreche ich auch, oder ich weiß, da spreche ich auch für den Olli, dass wir durchaus wissen, was vorgefallen ist, dass einfach auch, da tätigt man ein paar Anrufe und hört sich dann im Umfeld des Spielers um, im Beraterumfeld, auch im Umfeld der Mannschaft, die zunächst erstmal nicht wusste, was vorgefallen ist, weil, oder was darauf hinweisen lässt oder hinschließt, dass es jetzt keine Ohrfeige, kein Eklat in der Kabine war oder ne, irgendwas dergleichen. Es ist etwas, was außerhalb passiert ist und es ist etwas, wo wir dann auch oft gefragt werden, wenn ich alleine sehe, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, nicht nur von BVB-Fans, die ich nicht kenne auf Twitter und auf Instagram, sondern auch ganz viele BVB-Freunde aus dem eigenen Freundeskreis, die mir selten schreiben, aber dann aus dem Nichts, sag mal, was ist denn da los mit dem Jungen? Das ist doch unser deutsches Nachwuchstalent, Fritz-Walter-Medaille in Gold bekommen, die U17-Europameisterschaft oder zum Titel beigetragen mit 4 Treffern und einem entscheidenden Elfmeter im Finale gegen Frankreich. Also das ist schon jemand, der etwas ausstrahlt und den suspendiert man eben nicht einfach so. Was wir sagen können, und da gab es dann eben ganz, ganz viele Fragen, die man bekommen hat, dieses Thema, dass er ein Foto oder ein Selfie mit einem angeblich rechtsradikalen oder Nazi habe ich auch schon gelesen und. Das ist natürlich auch ein hartes Thema für Sven Linnemann, denn um den geht's. Das ist der Athletiktrainer von Rot-Weiß Essen, der auch mit vielen, vielen jungen Talenten privat trainiert. Der hat sich dann irgendwann dazu genötigt gefühlt zu sagen, oder zu einem Statement, Leute, ich lese so viele Sachen, so viele Unwahrheiten, die für mich und meine Familie nicht einfach sind. Ich weise jede Form von Rassismus irgendwie weg. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe eine südkoreanische Frau. Also was dann da alles erzählt wird, das ist schon verrückt.
Ja, das verselbstständigt sich dann schnell. Ja,
um Palästina und dass er da einen Post gemacht hätte und angeblich mit einer Fahne rumgelaufen wäre. Und also dann verselbstständigt sich sowas und das tut niemandem gut. Und das ist natürlich für uns nicht einfach, weil auf der anderen Seite, ich bin der Meinung, das bist du auch, Olli, der Junge ist 17, wir wissen, was vorgefallen ist. Es ist schon eine Sache, die, wo es absolut verständlich ist, dass er suspendiert wurde, auch aufgrund der Vorbildfunktion, die er hat. Nur wenn man das eben einfach so schreibt und nennt, dann ist das auch natürlich eine Geschichte, aus der Junge so schnell nicht wieder rauskommt und sich erholen könnte. Also das ist auch für uns keine einfache Situation, nein, so gern man natürlich über den Fall aufklären will, aber man muss auch irgendwo den erst 17-jährigen Jungen, sage ich mal, schützen.
Absolut.
Wie siehst du das? Du hast so Fälle sicherlich auch schon öfter erlebt.
Ja, er ist minderjährig. Deshalb, er wird auch schon von Gesetzes wegen aus gutem Grund unterliegt seinem Persönlichkeitsschutz noch einem besonderen zusätzlichen Schutz, im Gegensatz noch zu anderen Leuten, die dann halt volljährig sind. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ein junger Spieler irgendwann durch die Decke schießt, wenn er dann merkt, oh, es geht Richtung Profikarriere, man trainiert auch bei den Profis mit, man hat richtig was drauf, es werden Begehrlichkeiten geweckt, es kommen vielleicht auch andere Vereine etc., dann ist es nicht immer ganz leicht, einen kühlen Kopf zu wahren und dann ist es auch schnell mal passiert, dass man sich da etwas verzettelt. Also vor diesem Hintergrund, mich hat es ein bisschen überrascht, dass der BVB das in Form einer Pressemitteilung öffentlich gemacht hat, dass er suspendiert worden wäre. Man hätte ja vielleicht auch sagen können, gucken wir erstmal ab, warten wir erstmal ab, bis es überhaupt jemandem auffällt, dass der jetzt halt nicht mittrainiert derzeit. Aber der BVB hat sich nun mal so entschieden und es ist richtig, dass die Gründe nicht offen genannt werden, die da vorgefallen sind. Und sagen wir mal so, es wäre Paris Brunner zu gönnen, dass er diese Zeit, die er jetzt mehr hat aufgrund dieser Suspendierung, dann auch dafür nutzt, mal so ein bisschen über sich und seinen weiteren Karriereweg nachzudenken. So.
Ja, das würde ihm, glaube ich, ganz gut tun, weil es durchaus den einen oder anderen gibt, der ja auch von den Mitspielern schon sagt, dass er sich ein bisschen verändert hat aufgrund seines Höhenfluges. Und das ist auch echt nicht einfach für den einen oder anderen Spieler. Ich denke manchmal an mich zurück, wenn ich 17 bin und so viel Erfolge schon habe und gefeiert werde. Und irgendwie, das ist nicht einfach. Und da braucht man irgendwie auch jemanden, der dich leitet, der dich ein bisschen an die Hand nimmt und mitführt, dass du da nicht schon in jungen Jahren komplett abhebst.
Ja,
machen wir einen Cut, jemand, oder machen wir so, jemand, der abgehoben ist, der spielt am Mittwoch im St. James Park gegen den BVB, abgehoben im positiven Sinne, denn der hat es beim BVB nie so richtig geschafft, war mehr oder weniger ein Flop und ist jetzt richtig durchgestartet. Um wen geht's, Olli?
Natürlich, um Alexander Isak. Und das ist etwas, wo man sich natürlich verwundert die Augen reibt, wenn man schaut, was der für eine Karriere hingelegt hat und vor allen Dingen, was der mittlerweile für ein Marktwert für sich verbuchen kann. Also ganz kurz nochmal zu seiner Biografie. Wie heißt das so schön? Die Älteren werden sich erinnern. Er kam 2017 zu Borussia Dortmund. Er kam von AEK Solna und er galt damals als nicht nur größtes schwedisches Talent, sondern als eines der größten Talente im europäischen Fußball überhaupt, kann man fast schon sagen. Er wurde so ein bisschen damals so mit, logischerweise aufgrund seiner Nationalität, mit Zlatan Ibrahimovic verglichen, kam also in Dortmund an und beim BVB ging man auch wirklich davon aus, dass man sich da möglicherweise ein Talent an Land gezogen hat, so von der Güteklasse eines Jadon Sancho beispielsweise, dem man jetzt nur noch den letzten Schliff geben musste und dann startet der richtig richtig durch. Und es kam dann, wie wir alle wissen, ganz, ganz anders. Wie gesagt, er kam zur Rückrunde, war schon die Rückrunde der Bundesliga-Saison 16-17, als der Wechsel zum BVB dann feststand. Er wurde in einem DFB-Pokal eingesetzt und ansonsten kam er zunächst mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Das war damals vierte Liga, Regionalliga West. Teilweise hat er auch noch U19 gespielt. Aber er hat eigentlich nie so richtig es schaffen können, sein Talent auf den Platz zu bringen. Und in der Saison 2017-18 hat er dann seine ersten Bundesligaspiele absolviert, aber das waren dann letztendlich auch nur 5, wurde dann ausgeliehen in die Niederlande, Willem II Tilburg, es stand von Anfang an wirklich unter keinem richtig guten Stern und so ging das Ding dann schon 2019 zu Ende. Er kehrte also von seiner Ausleihe nicht zurück nach Dortmund, ging stattdessen zu Real Sociedad San Sebastian nach Spanien. Und da hat es dann auf einmal funktioniert. Da hat er regelmäßig gespielt, hat dort insgesamt 105 Ligaspiele gemacht, hat 33 Tore erzielt, war absoluter Stammspieler, hat den spanischen Pokal gewonnen 2020. Also manchmal ist es ein bisschen verworren. Man muss allerdings den Dortmunder Borussen zugutehalten. Ich habe ihn auch einige Male gesehen in den Spielen, teilweise auch in der zweiten Mannschaft, habe ihn auch einige Male im Training gesehen. Man hatte wirklich nicht den Eindruck, als ob er kurz davor stehen würde, dass der Knoten da jetzt tatsächlich platzt. War noch ein junger Mann, als er kam. Das kann auch mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun gehabt haben, Heimweh etc. Jedenfalls, mittlerweile, das wissen wir, ist er richtig durchgestartet und es wird zu einem Wiedersehen kommen. Am Mittwoch im St. James Park zu Newcastle. Es ist übrigens irre, 70 Millionen Euro hat Newcastle United für diesen vermeintlichen Flop bezahlt. Es ist eine wahnsinnige Geschichte.
Ja, total, total. Vor allen Dingen, du hast ja schon sehr viel ausgeführt, was ich noch ergänzen will. Es ist ja schon interessant, der BVB hatte ja damals eine Rückkaufklausel mit Sociedad abgemacht, die bei 30 Millionen Euro lag. Und Sociedad, das muss so um den Juni 2021 gewesen sein, also vor 2,5 Jahren, hat Sociedad dem BVB ja diese Klausel abgekauft. Das hat Michael Zorc damals auch bestätigt. Wir haben uns dann mal umgehört und zwar hat der BVB dafür ungefähr 4 Millionen Euro bekommen. Und wenn man das jetzt vergleicht, 4 Millionen Euro bekommen für den Abkauf dieser Rückkaufklausel und 70 Millionen, die man theoretisch hätte einnehmen können, ich meine, klar, das ist jetzt viel gesponnen. Wahrscheinlich gibt einfach so Momente, wäre da beim BVB niemals so durchgestartet. Aber da, wenn man das mal in Verhältnis setzt, dann wird sich der BVB wahrscheinlich schon ein bisschen in den Allerwertesten beißen, oder?
Ja, definitiv. Überhaupt keine Frage. Wie gesagt, er kam dann im letzten Sommer zu Newcastle United, hat da in der Premier League 12 Tore erzielt in 23 Spielen. Also jetzt kann man tatsächlich sagen, dass Isak mittlerweile auf dem Weg ist zur gehobenen internationalen Klasse. Man muss allerdings immer wieder den Dortmundern zugutehalten bei vielen, vielen anderen Transferentscheidungen, gerade was diese internationalen Top-Talente angeht in den vergangenen Jahren von Aubameyang über Dembélé, über Jadon Sancho, gibt noch ein paar mehr. Da lag man richtig, da hat man auch einen guten Riecher gehabt. Hier hat man halt falsch gelegen. Hier hat man vielleicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, auch nicht ausreichend Geduld aufgebracht. Also wer weiß, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass der hier in Dortmund wirklich nicht ansatzweise andeutete, wozu er fähig ist. So kann es dann im Fußball halt auch manchmal gehen. Aber trotzdem, das ist eine irre Geschichte von dieser ganzen Genese. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass der dann nochmal so richtig durchstartet.
Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Bin echt gespannt, wie es jetzt im direkten Aufeinandertreffen in Newcastle sein wird. Freue mich total auf das Spiel. Für mich wird das ein neuer Ground sein. Ich war auch noch nie so weit oben in England, muss ich sagen. Ich war schon in Manchester und in Liverpool, aber noch nie so weit oben. Ist ja die nördlichste Großstadt Englands mit 300.000 ungefähr, wenn man die Agglomeration dazu zählt. Und soll ja so vom Flair ein bisschen wie das Ruhrgebiet sein. Ne? Eigentlich eine Ecke, eine Gegend, in der im Verhältnis, glaube ich, so mit die höchste Arbeitslosenquote zwischenzeitlich auch mal in England war, ist trotzdem eine Hafenstadt, ist eine Studentenstadt und soll eine Stadt sein, die wahnsinnig viel zu bieten hat. Und ich glaube, Olli, du warst auch noch nicht dabei.
Nein.
Du wirst da auch einen Ground machen, wenn du denn deinen Reisepass mitnimmst.
Ne? Hab
der
ich, eine
oder andere
ich.
Hörer hier im Podcast, der wird sich noch dran zurückerinnern. War es Manchester oder London? Ich weiß es nicht mehr, wo du auf einmal. War das Manchester, wo du deinen Reisepass nicht dabei hattest?
Nein, das war Chelsea. Das war das Spiel bei Chelsea London, wo ich ja dann tatsächlich, wo ich in Dortmund schon am Flughafen stand und dann festgestellt habe, oh ja, ist schlecht. Und dann noch tatsächlich.
Da hatte ich nämlich noch gesagt, ich habe doch den Olli irgendwo gesehen.
Ja, wo jetzt dann.
Der muss nochmal weg.
Dann ganz schnell noch irgendwie beim Bürgeramt einen Termin gemacht und dann bin ich am gleichen Tag, allerdings nachmittags noch von Düsseldorf aus mit so einem vorläufigen Reisepass geflogen. Mittlerweile habe ich aber einen richtigen. Ich habe mir sogar schon rausgelegt, dass da jetzt wirklich nicht schief läuft diesbezüglich. Aber ich freue mich total auf, vor allen Dingen auf den St. James Park in Newcastle. Es muss eine atemberaubend tolle Atmosphäre sein. Also richtig laut, richtig stimmungsvoll. Ich freue mich da richtig drauf. Bin auch sehr gespannt, die Mannschaft von Newcastle United mal live zu erleben. Newcastle ist ein sehr interessanter Club, weil natürlich, und das hat ja auch vor einigen Jahren für großen Wirbel gesorgt, im Oktober 2021 ja Public Investment Fonds, das ist ein saudi-arabischer Staatsfonds, dort eingestiegen ist. Die Saudis halten die Mehrheit an Newcastle United und man witterte sozusagen, jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt, den Untergang des Abendlandes, so nach dem Motto, oh, jetzt wird's hier genauso rund gehen, jetzt wird hier genauso inflationär mit Geld um sich geworfen, wie beispielsweise bei Manchester City, bei Chelsea oder auch bei PSG. Man muss mal feststellen, ich habe mir das mal heute früh zu Gemüte geführt, man hat mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Die investieren wirklich schon ordentlich in die Mannschaft, die Saudis, aber es ist jetzt nicht so, zumindest mein Eindruck, das Gießkannenprinzip, sondern dahinter steckt durchaus eine Überlegung, eine Strategie. Es geht darum, sich nicht kurzfristig sozusagen die Meisterschaft in der Premier League zu erkaufen, was wahrscheinlich ohnehin nicht möglich wäre, aber es geht darum, langfristig was aufzubauen. Also interessant ist, nach dem Einstieg wurden ein Transferdefizit, was Geld angeht, von 130 Millionen verursacht. Da kam Bruno Guimarães, der Brasilianer, Chris Wood kam. Im Jahr darauf waren es dann 171 Millionen Euro, die man ausgegeben hat, unter anderem für Alex Isak, der da von Real Sociedad kam, dann noch Anthony Gordon für 45 Millionen vom FC Everton und im letzten Sommer sind es dann nochmal knapp 110 Millionen gewesen. Das sind enorme Summen, keine Frage, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was beispielsweise ein Transfergebaren in Chelsea seit mittlerweile, kann man ja fast schon sagen, Jahrzehnten herrscht. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Manchester City raushaut oder aber was beispielsweise dieses katarische Staatsinvestment da bei Paris Saint-Germain angeht. Also man will da was aufbauen und zeitigt da auch gewisse Erfolge. Das Ganze geht so ein bisschen mühsam vonstatten, kann man sagen. Also Tabellenplatz 12, Tabellenplatz 11, dann Vierter mit Qualifikation für die Champions League im vergangenen Sommer. Aktuell sind sie Sechster in der Premier League. Also das ist doch keine richtige Spitzenmannschaft. Aber das ist eine Mannschaft, die sich dahin entwickeln möchte. Bin sehr gespannt, Newcastle United dann live zu sehen. Vor allen Dingen in dieser Patrick, ich glaube, darauf können wir uns wirklich freuen, geilen Atmosphäre im St. James Park.
Auf jeden Fall, habe ich richtig Bock drauf. Und habe jetzt auch Bock drauf, was du uns vorbereitet hast, denn ich finde das ja immer klasse, wenn du oder vor allen Dingen ein paar Kollegen, die schon ein paar Jährchen länger dabei sind, erzählen von früher. Letztens hast du irgendeine Geschichte, glaube ich, wieder ausgepackt, als wir da saßen vorm Bremen-Spiel mit Michael Markus und Co. Und hat Jesko gesagt, eigentlich muss man den Olli einfach nur mal in die Mitte setzen und er erzählt eine Stunde von früher Geschichten. Da habe ich gesagt, das gibt's bei uns im Podcast.
Deswegen, ja.
feuerfrei für dich und für deine Rubrik, Olli.
Ja, ich weiß noch, wir hatten so ein bisschen darüber geflaxt, dass in früheren Jahren Journalisten haben deutlich, sagen wir mal, Forscher gefragt. Ich werde es nie vergessen, ein mittlerweile allerdings leider Gottes verstorbener Kollege, der Kollege Klaus Becker, der war berüchtigt für wirklich brutal aus der Hüfte geschossene Fragen. Und als Thomas Hässler als Neuverpflichtung beim BVB vorgestellt worden ist, der auf dem Podium saß, an einem ganz, ganz heißen Sommertag, muss man dazu sagen, sagte Josef Schneck, der damalige Pressesprecher, so, eure Fragen an Thomas Hässler. Und Klaus Becker stellt die erste Frage und sagt, Herr Hässler, Sie schwitzen so, sind Sie nicht fit? Und das war jetzt nicht unbedingt der Eisbrecher, sondern dem Hässler fiel die Kinnlade runter und das Gespräch und diese Vorstellungsrunde war dann auch relativ schnell beendet. Also es gibt einen schönen Fundus an Anekdoten rund um den BVB. Aber heute habe ich gedacht, machen wir mal was, weil ich eben schon so ein bisschen über den St. James Park und diese tolle englische Atmosphäre dort gesprochen habe, machen wir mal was über atmosphärische Europapokalabende. Und da habe ich mir mal einen rausgesucht, der liegt noch gar nicht allzu lange zurück und der endete auch nicht gut für Borussia Dortmund. Trotzdem war er denkwürdig. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, wir gehen zurück, wie gesagt, nicht allzu weit. Wir gehen zurück ins Frühjahr 2016. Der BVB spielte in der Europa League und es kam zu einer wirklich sehr, sehr speziellen Konstellation. Borussia Dortmund traf im Viertelfinale der Europa League auf den FC Liverpool mit einem Trainer namens Jürgen Klopp. 7 Monate war Kloppo da, mittlerweile beim FC Liverpool, noch nicht allzu lange, aber lange genug, um seinen sehr, sehr speziellen Einfluss auf Team und Stadt schon auszuüben, auf die Fans schon auszuüben, wie man dann beim Rückspiel aus Dortmunder Sicht leidvoll erfahren musste. Wie gesagt, zum Ende der Saison 14-15 war Jürgen Klopp ja gegangen, nach 7 erfolgreichen Jahren mit Meisterschaft, Double, Champions League Finale. Am 19. April schon 2015 war sein Nachfolger Thomas Tuchel bekannt gegeben worden. Und es ging, das muss man wirklich sagen, mit Thomas Tuchel richtig gut los beim BVB. Die Mannschaft blühte so ein bisschen auf. Das letzte Kloppjahr war eher zäh gewesen, hat sich dann am Ende doch noch für die Europa League qualifiziert, war aber zwischenzeitlich auch sogar auf Abstiegsrängen unterwegs gewesen. Also es ging relativ gut los unter Thomas Tuchel. In der Europa League war es auch eher zäh. Man überstand allerdings die Gruppenphase, im Achtelfinale dann richtig starke Leistung, 2 Siege über die Tottenham Hotspurs, 3-0 zu Hause, 2-1 dann in der White Hart Lane. Ja, und dann gab es eine Auslosung, die es besser nicht hätte geben sollen. Es ging tatsächlich gegen Liverpool und Klopp. Ich kann mich noch gut erinnern an das Hinspiel in Dortmund. Es war relativ wenig spektakulär. Es endete 1-1. Also Jürgen Klopp wurde mit Standing Ovations im Signal Iduna Park empfangen, schon am Tag vorher bei der Pressekonferenz. Es gab viele Umarmungen. Kloppo genoss das richtig, mal wieder nach Dortmund zu kommen. Hinspiel, wie gesagt, 1-1. Man reiste dann an die Anfield Road. Und das, was sich da dann abgespielt hat in diesem Rückspiel, das ist wirklich ein absolutes Lehrbeispiel dafür, wie wichtig Psychologie im Fußball ist, wie wichtig Motivation ist und wie wichtig es auch ist, in hitzigen Atmosphären einfach sowas wie Stressresistenz zu zeigen. Denn das ist Borussia Dortmund leider nicht gelungen. Tuchel war relativ zuversichtlich vor dem Spiel, hat gedacht, nachdem im Hinspiel, rund um das Hinspiel, diese ganzen Wiedersehensbegleitumstände endlich abgearbeitet worden sind, kann man sich jetzt nur noch auf den Fußball konzentrieren. Vollen Fokus auf den Sport, lautete das Motto. Ja, und seine Mannschaft, die startete auch richtig gut in dieses Spiel. 5. Spielminute, Führungstreffer Henrik Mkhitaryan. 9. Spielminute, das 2-0 für Aubameyang. Viele dachten, das könnte es vielleicht sogar schon gewesen sein. Liverpool fand auch nicht richtig rein in die Partie. Es war an der Anfield Road natürlich ausverkauft, trotzdem relativ ruhig. Die Zuschauer waren auch so ein bisschen beeindruckt durch diese frühe, schnelle Dortmunder Doppelführung. In der zweiten Halbzeit dann der Anschlusstreffer durch Origi. Da merkte man zum ersten Mal, wow, jetzt kommt die Kulisse. Da kommt hier jetzt tatsächlich noch eine neue Wucht ins Spiel, auch von außen. In der 57. dann aber, und da habe ich auch geglaubt, ich war da, ich habe Radio gemacht, so, das war's jetzt, da ist jetzt der Deckel drauf gekommen, Marco Reus mit dem 3:1, ja, und was dann passiert ist, das ist wirklich historisch, das ist einmalig, der FC Liverpool kämpfte sich nochmal rein in diese Partie, Jürgen Klopp drehte sich immer wieder um und hat das Publikum, das zwischenzeitlich ruhig war, richtig aufgeputscht, richtig aufgeheizt. Denn hinterher hat er gesagt, Mensch, mir tut mein Arm total weh. Logischerweise, weil er die ganze Zeit das Publikum animiert hatte. Naja, und es wurde lauter und lauter. Es war eine dieser magischen Nächte an der Anfield Road im Europapokal, von denen viele alteingesessene Liverpooler Fans auch immer schwärmen. Da passiert dann wirklich mal was ganz Besonderes. Also zunächst Coutinho dann mit dem 2:3 in der 56. dann Sakho mit dem Ausgleichstreffer in der 78. und von da an war es ein totales Tollhaus. Dann kollabierte Borussia Dortmund, das war ein regelrechter kollektiver Zusammenbruch der Mannschaft, es ging überhaupt nichts mehr, es wurden noch Fehlpässe gespielt, Klopp heizte das Publikum weiter auf, der BVB nur noch hinten drin und dann, wir schreiben die erste Minute der Nachspielzeit, es gibt einen Freistoß für den FC Liverpool. James Milner, damals Kapitän, führt aus, kurz auf Sturridge. Sturridge passt quer durch den Strafraum Richtung Grundlinie. Milner startet dahin, war dann quasi in Höhe der Grundlinie, zieht von da eine Flanke nach innen und dann steht Dejan Lovren, steigt hoch am 5-Meter-Raum, köpft ein und die Anfield Road explodiert. Also sowas Lautes, sowas Stimmungsvolles habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie so entsetzte Gesichter anschließend gesehen, wie die bei den BVB-Spielern, wie bei Thomas Tuchel. Der war kreidebleich, ein triumphierender, ein hyperventilierender Jürgen Klopp. Es gibt einen YouTube-Schnipsel, den habe ich eben leider, als ich mich hier auf diese Sequenz vorbereitet habe, nicht mehr gefunden. Das ist somit das Erste, was ich gesehen habe. Man sieht, wie die Flanke reingeschlagen wird von Milner und man sieht, wie Lovren zum Kopfball hochgeht. Und in dem Moment, wo der köpft und hinter dem Tor des BVB, Roman Weidenfeller stand dem Tor, da stehen Rollstuhlfahrer nebeneinander, beziehungsweise da sind die Rollstuhlfahrer. Und in dem Augenblick, wo die sehen, der Ball geht jetzt rein, sieht man, und das ist kein Witz, wie sich einer nach dem anderen von diesen Rollstuhlfahrern aus den Rollstühlen erhebt und zum Jubel ansetzt. So nach dem Motto, manche Wunder gibt es in Lourdes, andere gibt es an der Anfield Road. Also so stark war auch diese Euphorie, die in diesem Augenblick da zu spüren war. Nur natürlich aus der Sicht von Borussia Dortmund war es wirklich was auf die 12. Das war ein totaler Niederschlag. Und Mannschaft und Trainer haben sich davon, sie haben sich erholt, aber sie haben längere Zeit gebraucht. Deshalb, ich freue mich sehr, sehr auf diese Atmosphäre am St. James Park, weil ich glaube, so etwas in der Form, das gibt es nicht in vielen Stadien. Ich habe mir sagen lassen, Newcastle ist auch ein ähnlich heißes Ding wie die Anfield Road. In diesem Sinne.
Ja, vielen Dank, Olli. Ob es dann auch so sein wird, dass im St. James Park die Rollstuhlfahrer aufstehen voller Freude.
Das ist und wirklich wahr. Wunder,
dass, da bin ich mal gespannt. Da achte ich auf jeden Fall mal drauf hin. Vielen Dank für die Ausführung. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, da kann sich jeder BVB-Fan auch noch die Jüngeren dran erinnern. Ja. Ich weiß noch, dass ich das Spiel mit zwei Freunden in Kopenhagen verfolgt habe. Da waren wir privat im Kurzurlaub und da war ich ja noch kein BVB-Reporter und habe das Spiel damals in einem dänischen Pub gesehen mit ganz vielen Liverpool-Fans. Ja. Und es war eine sehr geile Stimmung und es gab sehr teures Bier und es hat großen Spaß gemacht, als Neutraler sich das Spiel anzugucken. Für die BVB-Fans war das natürlich eine andere Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank, Olli. Wir sind am Ende angekommen einer etwas längeren Folge.
Oh ja.
1:30 haben wir am Ende fast, aber dadurch, dass wir in der Länderspielpause mal kurz geskippt haben, glaube ich, gibt es ein bisschen mehr was auf die Ohren. Ich glaube, es war viel dabei. Übrigens, es gab einen Gänsehautmoment, den will ich noch kurz nachreichen nach dem Bremen-Spiel oder überhaupt viele, viele Fans, auch anderer Fanlager, Bremen, Köln zum Beispiel, haben viel an BVB-Fan Marcel gedacht, der einen unheilbaren Gehirntumor hat, yeah. Familienvater, und der wohl leider nicht mehr lange hier mit uns auf diesem Planeten weilen wird. Sehr, sehr emotional, dass aktuell viele an ihn denken, und noch emotionaler, dass nach dem Spiel die ganze Mannschaft geschlossen zu ihm gelaufen ist. Er saß also im Rollstuhl, wenn mich nicht alles täuscht, auch bei diesem Spiel dabei. Ich glaube, die Fahne hat Karim Adeyemi in die Hand gedrückt bekommen von einem Ultra, wo drauf steht, niemals aufgeben, Marcel. Und Adeyemi hat dann alle zusammengetrommelt, Riasson, Mats Hummels, und die sind dann alle geschlossen dahin gelaufen. Und wirklich ein Moment, der unter die Haut ging, da zeigt es dann auch mal, dass Fußball manchmal doch mehr ist als nur ein reines Spiel. Sehr, sehr bewegender Moment, ja. Sehr toll, dass viele an Marcel denken, und wir wünschen auch ihm und der ganzen Familie ganz viel Kraft.
Definitiv, von mir auch. Alles, alles Gute, Marcel.
Ja, Olli, jetzt schwer natürlich nach so einem, ist mir gerade eben nochmal spontan gekommen, nach so einem ernsten Thema, aber doch wichtigen Thema, nochmal aufs Ende drauf zu kommen. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Bin gespannt, was wir dann in der nächsten Podcast-Ausgabe zu erzählen, zu berichten haben aus Newcastle, aus der Insel, und aus dem Spiel dann Sonntag in Frankfurt. Also ist jetzt echt ein heißes Programm für den BVB, und würde sagen, wir melden uns nächste Woche mit einigen spannenden Infos und Beobachtungen, und wünsche allen eine gute Woche, ganz besonders auch dir, Olli, und ich freue mich, dich dann mit Reisepass und überstandener Erkältung hoffentlich am Flughafen Dortmund zu empfangen.
Ja, ja, ich werde da sein. Ich gehe davon aus. Und euch viel, viel Spaß mit der Dortmund-Woche und viel, viel Spaß mit den hoffentlich tollen Spielen, die jetzt auf uns alle warten. Bis dann.
Ciao, ciao.